Was wäre denn passiert, wenn man den Pilz nicht entdeckt hätte?
Pilzinfektionen enden, wenn man sie nicht behandelt, in der Regel letal, tödlich.
Auf der Spur.
Jetzt ist bestimmt der eine oder andere über diesen Titel gestolpert und hat sich gedacht, meinen die nicht True Crime? Nein, tatsächlich meinen wir True Crime. Und herzlich willkommen zu der allerersten Folge. Man könnte es auch Grenzfälle der Infektiologie nennen, denn genau die Infektiologie im Klinikum Magdeburg wollen wir genauer beleuchten in unserem Podcast. Mein Name ist Lisa Müller und ich werde gemeinsam mit euch jede Folge einen neuen Fall aufrollen. Von den ersten Symptomen, also quasi von der Spurensicherung bis hin zur Täterüberführung. Das ist dann manchmal ein Bakterium, das dann eine Krankheit ausgelöst hat. Manchmal ist es ein Virus, manchmal ist es ein Pilz, vielleicht ist es auch ein Parasit. Ja, die Welt der Infektiologie ist doch sehr breit. Und dann im besten Fall kommt natürlich der Täter hinter Gittern, heißt natürlich Therapie und im besten Fall Heilung. Und jetzt möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir starten einfach in die erste Folge, bei der übrigens alle die Gartenarbeit sehr lieben, gerade jetzt im Frühling, und ihren Garten auf Vordermann bringen wollen, vielleicht ein bisschen genauer zuhören sollten.
Der Fall.
Wir sind in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Einer der ersten schönen Frühlingstage und die perfekte Zeit, um in die Gartensaison zu starten. Und das hat sich übrigens auch der 74-jährige Rentner Rainer Rosenkamp gedacht. Er bringt jede Menge Kompost aus, trägt das Laub zusammen, lockert die Erde auf. Und das ist natürlich eine richtig anstrengende Arbeit. Das heißt, er schnauft dabei, er atmet viel und merkt eben auch, dass das mit 74 doch inzwischen eine ganz schön mühsame Arbeit ist. Eines Abends, Rainer und seine Frau sitzen gerade beim Abendessen, kommen diese wahnsinnigen Kopfschmerzen wieder zurück, die Rainer schon seit einer ganzen Weile hat. Und außerdem fühlt er sich auch sehr müde. Also noch kaputter, als er sich sonst in der letzten Zeit gefühlt hat. Und zu Recht sagt seine Frau dann zu ihm, dass er sich doch bitte endlich mal untersuchen lassen soll. Also fährt Rainer ins Klinikum Magdeburg.
Spurensicherung.
Rainer ist also inzwischen in der Notaufnahme angekommen und er hat sich ja vor allem über Kopfschmerzen beklagt. Also landet er erstmal bei den Neurologen und die checken ihn von Kopf bis Fuß. Das heißt zum Beispiel, dass man ihm in die Augen leuchtet, um zu gucken, wie die Pupillen funktionieren, oder dass man die Lymphknoten abtastet. Die Neurologen merken aber relativ schnell, dass sie da dringend die Internisten hinzuziehen sollten.
Er hat eine Pupillendifferenz gehabt. Also wir sagen dazu Anisokorie, also Pupillendifferenz. Eine Pupille war größer als die andere. Und dann weiß man schon, dass innerhalb des Gehirns irgendwas nicht richtig funktioniert. Und da sollte man auch keine Zeit verlieren. Und deswegen hat sich relativ zügig auch eine Bildgebung angeschlossen.
Bei uns sitzt jetzt Dr. Thomas Reichel. Er ist Oberarzt, Infektiologe und Notfallmediziner im Klinikum Magdeburg und hat unseren True-Crime-Case mitbetreut. Also, Rainer kommt jetzt erstmal ins CT, damit man sich seinen Kopf so richtig angucken kann. Was sehen wir dann da?
Dann hat man gesehen, dass im Bereich der Schädelbasis, also direkt im Gehirn drin, eine Struktur vergrößert war, die sich da im Bereich der Hirnanhangsdrüse gebildet hat, der Hypophyse. Ja, und das kann was Gutartiges sein, häufig, aber auch etwas Bösartiges sein. Und bei ihm sind wir von etwas Gutartigem ausgegangen, weil das lokal abgegrenzt war, also an einer Stelle war. Und diesen Bereich dann uns genau angeguckt und dann mit den Neurochirurgen weiter besprochen.
Also jetzt vielleicht für alle Nicht-Mediziner und alle, die nicht im Krankenhaus arbeiten, als Erklärung. Mit Struktur meinst du ja, dass da ein Geschwür gefunden wurde im Kopf, und zwar in der Hirnanhangsdrüse. Wofür ist denn die Hirnanhangdrüse genau da?
Gute Frage, Lisa. Die Hirnanhangsdrüse ist so ein bisschen größer als eine Erbse und ist wichtig für den Hormonhaushalt im Körper, also für die Schilddrüsenfunktion beispielsweise, für die Regulation der Geschlechtshormone, aber auch für den Wasser- und Elektrolythaushalt. Das Problem ist in dem Bereich, wenn diese Hypophyse größer ist als normal, was in dem Fall war, drückt das auf die umgebenden Strukturen und das macht dann Probleme, in dem Falle bei ihm diese Pupillendifferenz und die Kopfschmerzen natürlich.
Wie geht die Spurensicherung dann weiter?
Wir haben den Patienten aufgenommen auf die Intensivstation. Da schließt sich auf jeden Fall ein engmaschiges Herz-Kreislauf-Monitoring an, weil wir natürlich schauen müssen, ob noch andere Bereiche im Gehirn betroffen sind, zum Beispiel der Hirnstamm, der auch für die Blutdruckregulation notwendig ist. Und da muss man natürlich zügig auch die Kollegen der Neurochirurgie ins Boot holen, sprich, diese Struktur muss entfernt werden.
Genau. Wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Der Patient kommt dann sehr schnell in den OP, damit man das Geschwür entfernen kann. Der Gedanke ist ja für viele immer noch wahnsinnig unangenehm, dass im Kopf operiert wird. Dabei ist es ja heutzutage gar nicht mehr so eine große Nummer mit der gesamte Kopf wird geöffnet, oder? Wie läuft das genau ab?
Da gibt es heutzutage Gott sei Dank viele Möglichkeiten. Man muss nicht am offenen Schädel operieren. In dem Fall war es bei ihm so, dass man wirklich in der Tat über die Nase durch eine Schädelhöhle oder durch eine Nasennebenhöhle in den Bereich gegangen ist, wo diese Struktur sitzt und dann diese Struktur dann über diese Nase und über diesen Zugang im Bereich der Nasennebenhöhlen entfernt hat.
Wie bei den Ägyptern früher dann, ja.
So sieht's aus, wie bei der Mumifizierung der Ägypter. Nichts anderes hat man gemacht nach vielen tausend Jahren später.
Jetzt erwartet man erstmal, dass alles gut ist nach der ersten OP, aber leider war es ja nicht so. Also Rainer Rosenkamp ist wach geworden und dann hat man leider festgestellt, dass er immer noch Doppelbilder sieht, die Pupillen immer noch ungleich geweitet waren. Und parallel wurde ja das Geschwür auch in die Pathologie geschickt, damit man das untersucht. Aufgrund der starken Beschwerden wurde ja aber dann nochmal eine zweite OP angesetzt, ne? Um sich die OP-Wunde genau anzugucken und ja, um zu schauen, was da oben eigentlich so los ist.
Und da hat man schon gesehen, dass intraoperativ da auch vielleicht sogar ein Pilz mit einer Rolle spielen konnte. Das ist so wie so ein Geflecht aus Gewebe, was man natürlich nicht sieht, aber der erfahrene Operateur kann schon anhand der Morphologie und auch der Symptome so etwas einschätzen, dass es in diese Richtung geht. Und der Pilz ist eine Struktur, ist ein Lebewesen, was auch wachsen möchte. Und man hat gesehen, dass die Struktur, die entfernt wurde, bestimmte Bereiche gezeigt hat, die für ein Pilzwachstum sprechen konnten.
Außerdem wird ja bei der zweiten OP festgestellt, dass der Patient nach der ersten OP eingeblutet hatte. Ne? Eine Komplikation, die vorkommen kann und die man dann beseitigt hat. Und nach der zweiten OP wird Rainer Rosenkamp ja dann wach und die Doppelbilder sind endlich verschwunden. Gott sei Dank. Und parallel war ja dieses Geschwür von der ersten OP in der Pathologie. Das heißt, wir kommen jetzt zur Täterüberführung und haben es schwarz auf weiß.
Der Täter.
Aber wie erkennt eigentlich der Pathologe jetzt genau, dass in diesem Geschwür ein Schimmelpilz vorhanden ist?
Wenn man so eine Struktur entfernt, ist das alles grau oder auch entsprechend grau-weiß. Und um Strukturen, zum Beispiel Zellen oder auch das Gewebe innerhalb dieser Teil der Hypophyse abzugrenzen, muss man bestimmte Farbstoffe einsetzen, die dann Veränderungen von dem normalen Gewebe bildlich oder sage ich mal so farblich unterscheiden. Und da gibt es spezifische Möglichkeiten. Unter anderem war das bei dem Patienten so, dass dann auch so Feinschnitte, sogenannte histologische Gewebeschnitte der Hirnanhangsdrüse genommen wurden. Und da hat man dann halt gesehen, dass das mit einer Aspergillose vereinbar ist.
Ja, ich übersetze noch mal kurz. Also Aspergillus heißt, in Rainer Rosenkamps Kopf hat sich tatsächlich ein Schimmelpilz angesiedelt. Pilz im Kopf, da denkt man ja erstmal, um Gottes Willen, kommt einem ja ein bisschen apokalyptisch vor. Ne? Es gibt doch hier sogar diese Serie The Last of Us. Und da gibt es ja auch ein Videospiel zu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also für die, die es nicht kennen, da geht es um einen Pilz, der die Menschheit befällt und nur ganz wenige überleben bzw. müssen sich verteidigen gegen, ja, platt gesagt, menschenfressende Zombies, die eben von diesem Pilz befallen worden sind und gesteuert werden. Ja, also irgendwie denkt man ja erstmal an sowas dabei, ne?
Stimmt, in der Tat kommt das der Sache sehr nahe und ist Gott sei Dank sehr selten. Aber wenn die Pilzinfektion dann im Kopf angekommen ist, ist die Therapie schwierig, weil der Pilz meistens schon fortgeschritten ist.
Und wo genau hat er diesen Pilz dann wahrscheinlich eingeatmet?
Pilze sind überall vorhanden, fühlen sich wohl in feuchten Umgebungen, in der Gartenerde, in feuchten Wohnungen, kennt man ja vielleicht auch aus dem Fernsehen oder vielleicht selber von der Wohnung. Und bei dem Patienten war es in der Tat so, dass er anamnestisch angegeben hat, man hat ihn erst darauf ansprechen müssen, dass er Gartenarbeit Tage vorher im Garten tätig war und damit Laub gearbeitet hat, was auch feucht war. Also das ist am ehesten der Weg, der da anzunehmen ist. Und im Zusammenhang dessen müssen natürlich viele Faktoren eine Rolle spielen, dass der Pilz überhaupt erstmal so weit kommen kann. Unsere Hypothese ist die gewesen, dass die Pilzsporen am ehesten eingeatmet worden sind, also über die Ausatemluft oder über die Einatemluft in die Lunge gelangt sind und da Anschluss an die Blutbahn gefunden haben und dann mit dem Blut ins Gehirn gewandert sind. Das spricht auch dafür oder das kann dadurch verdeutlicht werden, weil der Bereich der Hirnanhangsdrüse sehr stark durchblutet ist. Deswegen gab es da irgendwie einen Kontakt mit dem Pilz, dem Blut und der Hirnanhangsdrüse.
Fall gelöst.
Jetzt habe ich ja von dir schon spannenderweise gelernt, dass Pilze generell Tarnmeister sind. Im Gegensatz zu Viren und Bakterien gelten die ja wirklich als Tarnkünstler sozusagen. Wieso sagt man das?
Das Problem ist, sie machen relativ selten schwere Krankheitsbilder. Man denkt erstmal sehr, sehr wenig daran. Und dann ist das so, dass Pilze im Blut nicht immer nachweisbar sind. Sie haben die Fähigkeit, durch bestimmte Strukturen, die sie auch haben, die Pilze, sich den Abwehrmechanismen des Körpers zu entziehen. Und was bei den Patienten auch nicht aufgetreten ist, was wir erwartet hätten, ist Fieber. Fieber ist ein klassisches Zeichen für eine Entzündung, was Bakterien häufig verursachen. Aber bei Pilzen ist es so, weil sie halt die Immunabwehr umgehen im Gewebe oder auch im Blutsystem, dass das Fieber klassischerweise nicht auftritt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass da eher eine schwere Infektion vorliegt. Also Pilze werden schwerer und seltener erkannt, weil einfach weniger daran gedacht wird und weil die ihre Oberflächenstrukturen so verändern können, dass die Immunabwehr die Pilze nicht erkennt.
Und obwohl du sagst, dass das ein erfahrener Chirurg ja schon teilweise sieht, dass es in die Richtung gehen könnte, ne, Schimmelpilz oder Pilz, oder dass halt eben eine Infektion vorliegt, klingt es ja eigentlich so, als wäre dieser Pilz sehr wahrscheinlich auch wieder durchgerutscht, also hätte sich wieder erfolgreich getarnt, wenn nicht dieses Geschwür aufgefallen wäre, das man eh hätte entfernen müssen, ne, wo der Pilz sich ja auch drin angesiedelt hat. Es gab ja erst das Geschwür und dann ist ja der Pilz da reingekommen.
Genau. Das war in dem Falle für den Patienten sehr von Vorteil, dass da diese Vergrößerung der Hirnanhangsdrüse war, weil wir haben ja diese entfernt oder diese Drüse wurde ja entfernt, weil die groß geworden ist auf gut Deutsch und auf die Strukturen gedrückt hat, die da waren. An den Pilz hat man ja eigentlich gar nicht gedacht, aber jede Struktur, die im Körper entfernt wird, das ist auch bei anderen Operationen so, wenn man Teil des Darms rausnimmt oder den Blinddarm entfernt, wird dieses Gewebe oder dieses Organ dann immer nochmal histologisch angeguckt, um letztendlich auch eine Bösartigkeit auszuschließen. Und da wird natürlich auch geguckt, ob da etwas Infektiologisches ist und das war dann so.
Was wäre denn passiert, wenn man den Pilz nicht entdeckt hätte?
Pilzinfektionen enden, wenn man sie nicht behandelt, in der Regel letal, tödlich. Gerade invasive Mykosen, wie bei unserem Patienten im Gehirn. Der Pilz wächst invasiv, also sprich breitet sich aus. Der hat so eine Struktur, so ein sogenanntes Myzel, so ein Geflecht, was sich immer weiter, sag ich mal so, hineingräbt in das umgebende Gewebe. Und das wäre dann so gewesen, dass er die Hirnstrukturen erreicht hätte, auch die Großhirnstrukturen, und dann wäre mit Sicherheit die Diagnose oder der Verlauf ein anderer gewesen. Also bei Pilzinfektionen muss man ganz wichtig daran denken, einmal die operative Entfernung des Bereichs und dann natürlich die systemische Therapie mittels Medikamenten auch.
Jetzt ist ja in der Tat gerade die Gartensaison angebrochen und ganz, ganz viele wühlen ja gerade in der Erde und im Kompost und auch im feuchten Laub vielleicht wie Rainer Rosenkamp. Müssen jetzt alle befürchten, dass sich ein Schimmelpilz in ihrem Kopf ansiedelt?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist Gott sei Dank selten, weil die Abwehrmechanismen des Körpers das unspezifische Immunsystem reagieren und Pilze gar nicht erst so weit kommen lassen. Die werden meistens schon im Bereich der Nasen, Nasenhöhle oder im Bereich des Rachens schon abgetötet. Aber man soll auf jeden Fall aufpassen, wenn man immungeschwächt ist, sprich, wenn man in der Krankheitsgeschichte eine Tumorerkrankung hat oder auch einen Diabetes oder entsprechend sehr viele Infekte, virale oder grippale Infekte auch in der Kindheit hatte, sollte man diese Strukturen oder diese Sachen meiden, die, wo man Pilze vermutet. Also sprich feuchte Räume, Gartenerde. Entsprechend muss natürlich auch der Kontakt relativ lang sein. Man sollte kurzen Kontakt mit diesen feuchten Räumen oder feuchten Umgebungen haben.
Was wir jetzt noch auflösen könnten, dem Patienten geht es ja in der Tat wieder gut, ne?
Er hat lange gebraucht, um sich zu erholen. Wir haben ihn dann weiter betreut in unserer infektiologischen Ambulanz. Die Pilztherapie wurde initial über die Vene gegeben, konnte dann bei guten klinischen Ansprechen auf Tabletten umgestellt werden. Wichtig ist, dass man eine lange Therapie gibt. Der Patient wurde 6 Wochen lang mit Pilzmitteln betreut oder behandelt. Und wichtig ist auch nochmal, dass man andere Herde oder andere Bereiche des Körpers anschaut, dass da nicht auch noch Pilze sind. Also wir haben ihn nochmal auf den Kopf gestellt, haben uns die Lunge nochmal angeguckt, haben uns die Haut nochmal angeguckt, weil Pilzinfektionen betreffen auch Lunge oder auch letztendlich die Haut oder auch andere Organe. Gott sei Dank war das nur, wenn man so sagen darf, nur das Gehirn oder nur die Hirnstruktur. Dem Patienten geht es aber mittlerweile wieder gut und er kann auch wieder im Garten arbeiten.
Aber sollte sich von dem Laub fernhalten?
Sollte sich von dem Laub fernhalten, wobei die Möglichkeit, dass er sich jetzt nochmal ansteckt, wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich sein.
Vielleicht zum Abschluss noch die nicht ganz ernst gemeinte Frage. Nachdem wir jetzt unseren Zuhörern eventuell Angst gemacht haben mit The Last of Us, wie wahrscheinlich ist das denn, dass ein Pilz den Großteil der Menschheit befällt und eventuell unser Überleben auch noch bedroht?
Gering, sehr gering, weil der Mensch hat gelernt, mit Pilzen zu leben, evolutionär schon. Ja, wir haben Pilze, die wir essen zum Beispiel. Wir haben Pilze, die entsprechende Strukturen mit Pflanzen eingehen. Also die Pilze sind in unserem Leben so vergesellschaftet, dass der Mensch damit umgehen kann. Man muss trotzdem den nötigen Respekt vor diesen Lebewesen haben. Aber dass uns eine Pilzinfektion, eine Pilzpandemie überfällt, das wird nicht eintreten.
True Crime. Den Erregern auf der Spur.